Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Michael von Golem. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Du hast was Neues am Start. Das machen wir ja normalerweise eigentlich nicht mehr bei Gästen, die schon so arrivierte Podcast-Veteranen sind wie du, dass wir da nochmal groß aufdröseln, was die machen. Aber bei dir lohnt sich tatsächlich mal darüber zu sprechen. Du hast nämlich einen neuen YouTube-Channel oder YouTube-Channel, sage ich jetzt mal, am Start. Der taucht immer mal wieder in meiner Timeline auf, aber ich lese da immer so Worte wie 4K, Ultra Settings, PC Gaming, Master, irgendwas, und dann habe ich das gleich alles geblockt, weil ich das albern finde. Aber
bitte was?
Erzähl doch mal, um was es da geht, außer um albernes PC-Gaming-Getue.
Also die Sache, die dich vielleicht schon so abgeschreckt hat, ist natürlich nur mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Da geht es ein bisschen um die PC Master Race. Und auf diesem neuen YouTube-Kanal checken ein spanischer Kollege von mir, ein sehr guter Freund und ich, die PC-Releases darauf, ob sie in 4K funktionieren, in 144 Hertz, ob das mit der Framerate, ob es da Stottereien gibt. Wir gucken, ob Ultra-Wide Resolutions, die Ultra-Wide-Monitore unterstützt werden. Also viele Kleinigkeiten, die oft im normalen Testalltag dann untergehen, wenn man sich auf das Spiel konzentriert, gucken wir uns nochmal im Detail an und geben da dann Auskunft, ob sich das lohnt und ob das gut ist. Und das haben wir jetzt mit XCOM 2 schon gemacht, mit Tomb Raider. Das war eine ganz spannende Technik-Episode. Das ist ja technisch auf dem PC grandios und famos geworden. Und auch zu unserem heutigen Podcast-Thema werde ich besprechen, nämlich Sebastian Loeb Rally Evo. Da gibt's unfassbar viel und da werden wir bestimmt auch noch später drauf eingehen, was die Technik angeht, und auch das behandeln wir da. Ansonsten sind große Themen Virtual Reality und alles, was halt faszinierende Technik ist. Deswegen nennen wir uns auch die Epic Tech Bros.
Gut. Verlinken wir im Blogpost dann, da kann man da mal hinsurfen. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen als Grafikvergleichsvideos, weil das ist ja klar, doppelte Auflösung ist doppelter Spielspaß, oder?
Vierfache sogar.
Vierfache Auflösung ist vierfacher Spielspaß.
Und man bekommt auch noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie das bei mir zu Hause hier aussieht mit dem Setup. Das ist eigentlich alles eine ganz spannende Sache. Das ist nicht das klassische Grafikvergleich links-rechts, sondern wir gucken uns wirklich die Hardware an und sehen auch zu, dass wir ein paar Menschenbilder reinkommen und das Ganze interessant gestalten. Von daher, jeder, der reinguckt, würde mich freuen.
Alles klar. Gut, unser Thema aber heute, du hast ja schon angesprochen, Sebastian müsste man, glaube ich, aussprechen, weil er eigentlich Franzose ist, beziehungsweise Elsässer. Und wir leben, das ist so ganz komisch, gerade in einem großen Rallye-Revival irgendwie, kann das sein?
Das haben wir ja angeschoben. Also als das losging mit dem Remake von dem Colin McRae Rally auf dem iPad, was wir alles schon besprochen haben, da haben wir die Leute so begeistert für das Thema, dass jetzt die Spiele nur so aus dem Boden kommen.
Das glaube ich auch, das wird der wahre Grund sein. Weil Dirt Rally ist jetzt final für PC am Dezember, also Ende des Jahres, released worden. Die Konsolenversionen sollen jetzt, glaube ich, im April oder sowas kommen, ja. Genau. Letztens hatten wir WRC 5, das offizielle Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt, das ist das dritte Spiel im Bunde quasi Thema, nämlich Sebastian Loeb Rally Evo, wie es offiziell noch hinten heißt.
Blöder Name, ne? Rallye-Evo, oder?
Ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so heißt. Habe ich auch nach dem Spiel noch nicht verstanden, warum nicht einfach Sebastian Loeb Rally gereicht hätte als Name. Aber da will ich mich jetzt auch nicht an Details aufhängen. Ich wollte nur noch ganz kurz aufdröseln, weil es nämlich ganz interessant, wie es denn überhaupt jetzt zu diesem dritten Spiel noch gekommen ist. Nämlich, das kommt jetzt von den Milestone Studios, die wir ja öfter hier in dem Cast auch mal ansprechen, weil die sehr, sehr viel mit Rennsport und Lizenzumsetzungen gemacht haben, muss man mittlerweile eigentlich schon sagen. Denn
ja, diese ab und zu schlampigen Italiener sind das, die sich bei der Technik nicht so viel Mühe geben.
Und zwar, die haben nämlich, da hast du gar nicht so unrecht, immer zuletzt auch die WRC-Spiele gemacht. Und im letzten Jahr haben sie dann die Lizenz aber verloren. Und dieses WRC 5, wo wir auch schon drüber gesprochen haben letztens, kam dann von einem anderen Entwickler. Und dann, was die Milestone Studios dann öfter mal machen, sie sagen dann entweder, hey, wir haben ja schon die Technik oder wir sind schon mit der Entwicklung so weit fortgeschritten, weil sie möglicherweise mit dem einen Spiel abgeschlossen haben und dann schon angefangen haben, das nächste zu entwickeln und dann erst die Lizenz verloren haben, dass sie gesagt haben, ja gut, jetzt dieses halb vollständige Ding müssen wir jetzt ja trotzdem irgendwie zu Ende bringen. Und was sie dann hier gemacht haben, da haben sie sich einfach ein Testimonial geholt, in dem Fall ist es dann Sebastian Löb, und haben halt dann nicht mehr die offizielle aktuelle Lizenz, sondern haben halt eher so versucht, ein Spiel um ein Testimonial, um diesen Rennfahrer, der ja mit einer der Besten ist, den die Rallye-Weltmeisterschaft hervorgebracht hat, zu bauen.
Offiziell der auf jeden Fall der erfolgreichste über alle Jahre gesehen.
Genau, der ist, glaube ich, irgendwie neunmal.
Genau.
Also noch neunmal in Folge auch noch. Also nicht irgendwie so mal wieder zurückgekommen, sondern halt einfach über mehr oder weniger ein Jahrzehnt diesen Sport absolut dominiert. Und der kriegt jetzt sein eigenes Spiel. Und ganz interessant, nur als ganz kurze Anmerkung noch, das machen sie bei den Motorradsachen jetzt auch. Da haben sie auch ja die offizielle Lizenz von der MotoGP verloren und bringen jetzt demnächst, das genaue Datum weiß ich nicht, das Valentino Rossi-Spiel raus. Also da haben
Ach, du auch, liebes bisschen.
Auch einfach den erfolgreichsten Motorradrennsportler geholt und machen jetzt dann auch mit dem zusammen ein Spiel.
Da haben sie direkt den Italiener, ist das, ne? Da haben sie direkt den Landsmann.
Genau, ja. Also der ist auch ein Italiener und weiß ich nicht, ob das jetzt was gebracht hat, dass das da möglicherweise dafür gesorgt hat, dass es einen kleineren Dienstweg gab, um den sein Management zu erreichen, dass der da mitmachen oder beziehungsweise seinen Namen hergibt. Aber da bin ich auch mal sehr gespannt.
Also, dass der Sebastian Löb bei diesem Spiel mitgebracht hat, finde ich, hat schon ein bisschen was gebracht. Allein schon wegen der tollen Modi, die der quasi mit reinbringt. Man kann nämlich seine Karriere nachspielen in diesem Rallye-Spiel, also seine größten und wichtigsten Rennen. Das ist ein halber Teil der Kampagne. Willst du da nochmal einführen oder soll ich einfach weiter sammeln?
Nee, du kannst tatsächlich da ansetzen, weil die Löb Experience, wie die heißt, was du jetzt angesprochen hast, finde ich tatsächlich fast mit das Highlight des Spiels.
Ja, das ist richtig gut geworden. Also das sind abwechslungsreiche Ziele. Abgesehen davon, dass man immer gewinnen muss, muss man zum Beispiel eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit halten über die ganze Rallye-Etappe hinweg, so wie der Löb das halt auch zum Beispiel 2009 mal gemacht hat. Oder man muss eine gewisse, ja, also es wird nicht so gemacht, dass man Stil nachfahren müsste oder so, aber es sind immer Sachen, die er in seinem Leben erreicht hat oder ganz wichtige Rennen, wo er dann nochmal aufholen musste oder so. Unfassbar gut und abwechslungsreich und auch immer mit, der Sebastian Löb ist immer so ein bisschen gelangweilt. Da gibt's Videos immer vor seinen kleinen, vor dieser Ära, die man da quasi anspielt, und dann ist man so, ja, ich will jetzt loslegen, und dann sitzt da dieser gelangweilte Franzose und sagt, ja, 2011, da war das dann halt, da haben wir ein neues Auto gekriegt, ja. Dann will man auch schon weiter drücken. Da haben sie meiner Meinung nach ein bisschen Chance vergeben, aber gut, das liegt ein bisschen an der Persönlichkeit von dem Menschen. Der ist ja ein sehr sympathischer, aber halt immer so extrem ruhig, das passt ja fast nicht zum Rallye-Sport.
Ja, aber der hat halt, glaube ich, irgendwie, und wahrscheinlich ist er auch deswegen so erfolgreich gewesen im Rallye-Sport, dieses skandinavische Gen. Die sind ja auch immer sehr ruhig, und wenn man sich irgendwie Interviews mit, weiß ich nicht, Kimi Räikkönen oder sowas.
Ja, oder Häkkinen.
Ja, Häkkinen. Das waren ja nie die großen extrovertierten Menschen, sondern die waren ja immer sehr ruhig, und vielleicht ist das einfach irgendwie, hat er irgendwelche skandinavischen Wurzeln und ist deswegen guter Rallye-Fahrer geworden, aber eben nicht der große Redner. Aber prinzipiell fand ich das sehr spannend. Weil, wie du richtig sagst, man kann da so verschiedene Stationen seiner Karriere nacherleben. Also man fährt natürlich jetzt nicht alles, sondern es sind meistens immer nur einzelne Etappen. Und dann erklärt aber immer so, warum das damals so war. Oder dieses Jahr, dann haben wir den neuen Wagen bekommen und der hat auf einmal ein ganz anderes Gewichtsverhältnis zwischen Vorder- und Hinterachse gehabt. Und da musste ich mir erstmal dran gewöhnen und so. Also man bekommt da echt so einen schönen Einblick. Also es ist im Grunde wie eine Dokumentation, die immer wieder durchbrochen wird von kurzen Spielsequenzen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil wir da tatsächlich auch bei anderen Rallye-Spielen immer so ein bisschen bemäkelt haben, ja, okay, es ist Rallye und man will da auch fahren, aber es ist dann auch sehr trocken präsentiert. Und das ist halt jetzt in Sebastian Löb überhaupt nicht der Fall, weil sie dir da wirklich mal so eine richtig schöne Story, also so eine Dokumentationsstory ist ja wahrscheinlich das bessere Wort, geben.
Ja.
Und das dann so einbetten, dass du da auch wirklich irgendwie einen Grund hast, dann zu fahren, ne?
Ja, und man merkt auch tatsächlich die Unterschiede. Also wenn er ein neues Auto bekommen hat und damit vielleicht Schwierigkeiten hatte, ist es mir oft so gegangen, dass ich die dann auch hatte, weil ich mich so an das alte, gute Fahrgefühl von dem alten Auto gewöhnt hatte. Und dann kommt die nächste Saison und das Ding fährt sich tatsächlich komplett anders. Also wirklich gut, was ich sonst kaum habe, weil ich mir bei Dirt Rally zum Beispiel immer meine Lieblingsautos nehme, die zwei, drei, die ich habe und damit rumfahre. Da sind die Autos ja auch sehr unterschiedlich. Aber hier dadurch, dass man ja auch so ein bisschen reingezwungen wird, in seine Karriere danach zu fahren, war das für mich so ein ganz neues und frisches Erlebnis. Fand ich gut.
Ja, und was ich auch wirklich schön fand, war, dass es dann am Ende so auf dieses Highlight hinausläuft, nämlich den Pikes Peak Hill Climb.
Ja.
Müssen wir da erklären, was das ist, oder setzen wir voraus, ja, dass es jeder weiß?
Unsere Rallye-Zuhörer, wenn sie es nicht wissen, können sie ja auch zur Not auf Wikipedia gehen oder sich einfach mal Walter Röhrl, Pikes Peak, auf YouTube angucken. Das ist ein Hammer-Video. Da geht's halt den Berg hoch in Amerika in absolut irren Gruppe B-Wagen, die halt keine Limitierung oder so haben wie in der WRC-Liga. Die sind einfach nur Biester.
Und tatsächlich ist es ja auch extrem hoch. Also ich habe extra mal noch nachgeschaut. Es geht 20 Kilometer den Berg rauf auf 4.300 Meter und ganz oben ist die Luft so dünn, dass der Motor nur 50% der Leistung hat. Ja. Also das heißt, es ist nicht nur einfach anspruchsvoll aufgrund der Strecke, sondern es ist auch einfach anspruchsvoll und eine extreme Belastung an Mensch und Material, weil natürlich auch oben, wenn die Luft dünner wird, dann fällt es dir auch schwerer, dich zu konzentrieren. Und gerade auf dem letzten Stück nach den 20 Kilometern, wenn dann die Konzentration eh ein bisschen nachlässt und dann wird noch die Luft dünner, das ist einfach extrem schlimm, was ja Belastung angeht.
Ja, für das Auto auf jeden Fall. Und hier das Rennspiel. Hier, das zwingt dich auch gar nicht in eine Karre oder so, die das auf jeden Fall super macht, sondern du kannst dir im freien Rallye-Modus den Pikes Peak auch auswählen und dann mit so einer 1970er Peugeot-Schleuder da versuchen hochzufahren. Und es funktioniert fast gar nicht. Da gibt's Kurven, da kommst du nicht hoch. Da musst du dich so hochzirkeln. Das kam mir fast vor wie bei Skyrim, wenn ich versucht habe, den Berg da hochzuspringen. Unfassbar. Richtig cool. Lustig. Ich fand das witzig, dass es hier halt die komplette Freiheit gibt und man sich das alles aussuchen durfte, wo andere Rennspiele dann dir nicht alle Autos geben.
Ja, das fand ich auch. Ich habe das auch mal probiert mit so einem alten Ding und also der Weltrekord, habe ich extra mal nachgeschaut, von Löb liegt bei 8 Minuten 10. Also der ist nämlich auch tatsächlich seit 2013 der Weltrekordhalter auf diesem Pikes Peak. Deswegen ist das dann auch am Ende dieses Highlight der Karriere, dass man den dann fährt. Ich bin da nicht mal ansatzweise rangekommen. Und mit irgendwie, wenn man wirklich mit so einer 70er Jahre alten, wie hast du gesagt, Peugeot-Schleuder da rauf fährt, dann bist du irgendwo bei so 14 Minuten oder sowas.
15 Minuten.
Ja, sowas. Genau. Also nicht mal Ansatz war. Weil du halt wirklich oben merkst, wie der Wagen nur noch so und dann so, jetzt schalte ich mal in den zweiten Gang runter, bevor er mir ganz verhungert hier am Berg. Und also da merkt man schon, da kommt man überhaupt nicht hoch, da braucht man schon so ein dediziertes Hillclimb-Auto, wenn man darauf will. Aber das ist wirklich ein Highlight, finde ich, ne? Weil dieses komplett diese 20 Kilometer von Anfang bis Ende und dieses Serpentinen und dann am Anfang geht's ja noch so durch den Wald und irgendwann bist du dann überhalb der Baumgrenze. Das ist schon so eine Strecke, die ist schon
megamäßig präsentiert. Also das letzte Mal so ansatzweise so gut war sie in Rallye Sport Challenge. Und da war sie nicht ganz so originalgetreu, glaube ich.
Genau, aber also in Dirt Rally ist sie ja auch drin.
Ja.
Sogar als, wie heißt sie da, also als die alte, seit irgendwie, ich glaube 2012 oder so, ist sie jetzt mittlerweile komplett asphaltiert. Früher war sie sogar im oberen Teil noch geschottert. Ich glaube, Vintage Edition oder sowas heißt die in Dirt Rally. Ja. Da gibt's mehrere Versionen und da kannst du eben auch diese alte Schotter-Version noch fahren. Und der Weltrekord ist aber natürlich auf der komplett asphaltierten Strecke entstanden, weil sonst wäre man da, glaube ich, auch nicht in 8 Minuten hochgekommen. Aber das ist halt, also das sollte man schon mal, wenn man sich nur ansatzweise für Rennsportspiele interessiert, dann sollte man so, da gibt's halt so Klassiker, ne? So Nordschleife mal.
Genau.
Oder mal die, wie heißt die, Cork Screw oder
die
was?
Die Corkscrew auf Laguna Seca.
Genau, die sollte man mal erlebt haben. Und so Pikes Peak, einfach mal von Anfang bis Ende, sollte man tatsächlich auch mal gefahren sein, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und auch sonst, ich finde dem Spiel, auch wenn das jetzt nicht die offizielle Lizenz hat, durch die ganzen Löb-Autos und kommt schon so ein WRC-Gefühl auf. Und auch sonst haben sie ja viele, viele, eigentlich fast alle Autos, die ich mir vorstellen konnte und die ich fahren wollen würde in so einem Rallye-Spiel. Da war ich sehr positiv auch überrascht, dass diese Lizenz, die sie quasi nicht mehr haben, kaum spürbar ist und man eigentlich von den 70ern bis jetzt 2016 immer ein ganz gutes Rallye-Auto da hat zum Rumprobieren. Und die Autos sind auch sehr detailgetreu nachempfunden. Da gibt's dann die mit der Turboschleuder vorne drin und die mit den platzenden Auspuff hinten haben. Manche sind davon besser, manche schlechter, was den Sound angeht, aber insgesamt ist da viel Liebe zum Detail zu entdecken.
Rein formal korrekt muss man natürlich dazu sagen, dass nicht der Auspuff da platzt, sondern dass das einfach unverbranntes Benzin ist, was dort am heißen Auspuff sich entzündet. Aber ich weiß, was du meinst, das ist halt dieses klassische Rallye-Sprotzeln, was man so hinten dann so genau knattern. Also vom Umfang muss ich tatsächlich sagen, bei den Autos kann ich denen null Vorwurf machen. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh, ohne Lizenz, das wird wohl ein bisschen problematisch. Aber als ich dann am Anfang gesehen habe, was da alles drin ist, hat mich wirklich positiv überrascht. Also wie du sagst, so von so einem alten Peugeot und dann die Klassiker irgendwie Subaru Impreza, so Mitte der 90er.
Der BMW und, T10.
Genau, dann der Ford Focus von Colin McRae ist auch mit drin. Also wenn man den tatsächlich aus eben dem Colin McRae spielen mag, dann findet man den da auch wieder. Und dann sind halt auch einfach so legendäre Rallye-Autos mit dabei. Aber sich der Urquattro, den brauchst du halt in jedem Spiel. Renault Alpina ist ja auch so ein Klassiker. Und
der Lancia Stratos.
Also der ist wirklich... Also
wildes Ding.
Ich habe es mir extra mal aufgeschrieben irgendwie. Von 1977 ist der. Der hat 300 PS auf der Heckachse. Also der hat keinen Vierradantrieb, sondern nur 300 PS hinten drauf bei 880 Kilo Gewicht. Also das ist unsteuerbar, das Ding, finde ich.
Dazu ja. Also mit Lenkrad geht es gerade so.
Aber selbst da hast du doch das Gefühl, du tippst das Gas an und sofort überholt dich das Heck einfach.
Ja, absolut. Er hat so einen kleinen Lag beim Gas, dass das halt gerade nicht passiert. Ich weiß nicht, ob die den eingebaut haben oder ob das jetzt realistisch ist, aber dadurch lässt er sich mit dem Lenkrad tatsächlich gerade so noch steuern. Aber es ist eine der mit Abstand schwierigsten Autos, die es zu steuern gibt in dem Spiel. Da stimme ich dir absolut zu.
Und auch was die Strecken angeht, finde ich jetzt, also wir haben jetzt schon Pikes Peak angesprochen, aber da sind eigentlich so die ganzen großen Rallye-Nationen sind da vertreten.
Ja. Was haben wir? Australien, Schweden, da haben wir die Schnee, davor Wüste. Mexiko gibt es noch ein bisschen wüstiger. Was haben wir noch? Finnland, da schöne grüne Bäume.
Wales.
Da gibt's Deutschland, Wales. Also alles, was man sich vorstellen kann. Es sind nicht alle da. Korsika zum Beispiel, glaube ich, fehlt oder sowas. Aber mein Gott, es ist mehr als genug Vielfalt da. Immer in jedem Land so 8 bis 10 Strecken. Und sehr, sehr schöne Teils auch, vollkommen der Realität nachempfundene. Und je länger ich das Spiel gespielt habe, sind mir diese Strecken richtig ans Herz gewachsen. Ich habe so 4, 5 Strecken, die ich unheimlich gerne inzwischen fahre in diesem Spiel und die mir sogar besser gefallen als in Dirt Rally. Weil sie, ich weiß nicht, ob das jetzt genau die realistischen sind oder sonst was, was die jetzt so genial machen, aber eine tolle Streckenführung, ganz viel links, rechts und dann kommen noch so schöne Sonnenstrahlen hindurch. Bei manchen Strecken kann man übrigens auch die Tageszeit von morgens, mittags, abends oder nachts einstellen. Ist alles sehr, sehr nett und umfangreich.
Und man muss auch dazu sagen, wer keinen Bock auf diese Loop-Experience hat oder die schon durch hat, genau, der kann auch einen normalen Karrieremodus auswählen. Das ist dann halt so der Klassiker mit, du fängst mit einem alten, schlechten Auto an und dann fährst du halt 2, 3 so Nachwuchs-Cups und dann verdienst du dir Credits, um ein neues Auto freizuschalten und dann fährst du den nächsten Cup und
Dann gibt's Rallycross halt sogar so mit anderen AI-Gegnern.
Das mag ich ja immer nicht so.
Das ist aber in diesem Spiel richtig cool gemacht. Da gibt's nämlich jetzt sogar diese Sonderrunde, dass du einmal in die Joker-Runde musst, die halt ein bisschen länger ist. Und du kannst dir aber aussuchen, wann du in die Joker-Runde gehst. Ist ganz nett gemacht.
Die ist ja halt immer mit so Zusatzschikane, ne? Also so besonders schwer nochmal zu fahren.
Ja. Und die AI-Gegner sind richtig hart. Also die ruppeln dich ganz schön weg. Während sie im normalen Rallye-Modus, finde ich, fast ein bisschen zu langsam sind. Da komme ich meist mit 10 Sekunden, 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel.
Echt?
Auf normaler Stadt. Also jetzt zumindest in den letzten Tests. Ich habe sie echt viel gespielt. Am Anfang ging das Spiel fast gar nicht für mich, aber inzwischen bin ich so tief drin, dass ich immer mit 10, 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel komme, ja.
Okay.
Aber mit dem Lenkrad, wie gesagt.
Gut, mit Lenkrad macht noch was anderes aus. Ich habe es an der PS4 gespielt mit normalem Controller, weil mein Lenkrad immer noch nicht geht. Viele Grüße an Logitech an der Stelle. Ich finde die Schwierigkeitsgrade aber dann deswegen gelungen. Zu den Lenkräderzeiten kann ich nichts sagen, aber da gab's halt 3 Schwierigkeitsgrade, was die KI
angeht. Ich spiele auch auf den mittleren, also in den höheren da werden sie ja bestimmt dann nochmal schneller sein und dann dürfte das wieder passen.
Genau, also für mich war es tatsächlich so, der einfache ist einfach lächerlich, also da kannst du irgendwie dich 5-mal überschlagen und kommst halt trotzdem noch mit irgendwie einer halben Minute Vorsprung ins Ziel. Der mittlere war für mich genau okay, also der war anspruchsvoll, aber schaffbar. Also da habe ich dann gemerkt, hey, wenn ich wirklich eine perfekte Etappe fahre, dann bin ich auch Erster. Wenn ich irgendwie mal zwei, drei Verbremser habe, was ich mal eine Schikane nicht richtig erwischt oder so, dann werde ich schon ein bisschen hinten durchgereicht. Und wenn ich halt einen Crash baue, dann komme ich, wenn ich Glück habe, als Letzter ins Ziel. Das war für mich genau richtig. Und schwer habe ich dann gar nicht ausprobiert, weil ich dann wusste, okay, das ist dann wirklich für die Mega-Cracks, wo du dann einfach wirklich, wirklich krasse Zeiten hast bei den KI-Fahrern. Aber da muss ich sagen, das ist für mich immer so ein Gradmesser für ein gutes Rennspiel. Wenn ich merke, ich kann gut fahren, dann erreiche ich auch was. Aber wenn ich Fehler mache, dann werde ich auch durchgereicht im Tableau. Und das, finde ich, hat das Spiel für mich zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad perfekt hinbekommen.
Ja, und es gibt auch so schöne Sachen, die es ja in den alten Colin McRae-Spielen gar nicht so gab. Es gibt ja auch mal Abstände, die durchaus eine Minute betragen können. Wenn du dann halt alle 8 Etappen fährst, kannst du dir einen Vorsprung erarbeiten von 2-3 Minuten und dann hast du mal eine, die ist total vermurkst und dann kommen die Leute wieder ran und am Ende gewinnst du vielleicht doch noch oder du verhaust es dir und es geht auf den letzten 2 Etappen alles hinüber. Also auch das ist nicht komplett so simulationsbehaftet wie in Dirt Rally, aber für mich immer noch mehr als ausreichend und schön und gut präsentiert. Mhm.
Wie fandst du denn das Fahrgefühl? Also ich habe jetzt aus deinen Ausführungen schon rausgehört, dass du da echt mega krass eingestiegen bist.
Also ich, am Anfang, finde ich, ging es gar nicht. Und das hatte aber, naja, das hat viele technische Gründe gehabt. Zum einen habe ich die PC-Version halt installiert und normalerweise spiele ich immer ohne, um den Input-Lag, diese Verzögerung zu minimieren, spiele ich ohne V-Sync, ohne vertikale Synchronisation. Und wenn die allerdings aus ist, ist das Spiel auf dem PC unspielbar. Also es geht gar nicht. Das stottert sich so zu Tode, weil die Physik nicht im Einklang ist, die Fahrphysik und was da alles berechnet wird, mit der Bildrate, die produziert wird. Und dann stottert das Spiel nur vor sich hin, da geht gar nichts. Und dann dazu hast du dann noch, also dann machst du V-Sync an, dann hast du den normalen Input-Lag, der dazukommt. Also musste ich alles umziehen an meinen schnellsten Monitor, den ich habe, mit 144 Hertz, so ein Gamer-Monitor. Und da dann limitiert tatsächlich auf 30 Bilder pro Sekunde, so wie die PlayStation-Version. Denn dieses Spiel ist zu 100% optimiert auf die Konsolen und auf 30 FPS. Das läuft auf dem PC quasi nur dann gut, wenn du es so limitierst, wie es auch auf der PlayStation läuft. Dann läuft es nämlich so wie auf der PlayStation, recht rund, nur halt ohne die Ruckler, die du vielleicht auf der Konsole noch hast. Jetzt verhaspel ich mich in so vielen Details. Die PlayStation 4 Version, die habe ich dann nämlich auch ausprobiert. Die läuft sehr flüssig, sehr rund, hat auch diesen Input-Lag, weil es V-Sync aktiviert ist, aber nicht ganz so stark. Hat allerdings dann gerade bei Nachtfahrten immer mal wieder einen Zuckler oder einen Ruckler oder ja, Objekte poppen gerade so im letzten Moment auf oder verschwinden auch. Das läuft nicht ganz rund, ist aber insgesamt auch nicht dramatisch. Das ist absolut gut spielbar. Und wenn man diese Erfahrung haben möchte, muss man auf dem PC viele, viele Kleinigkeiten beachten, damit man das so nachkriegen kann. Als ich das dann hatte, und das hat mich insgesamt 5, 6, 7, 8 Stunden gekostet, bin ich mit dem Fahrgefühl dann warm geworden. Und ich kann aber nur spielen in der Motorhaubenkamera. Alle anderen sind für mich schrecklich in diesem Spiel. Besonders die Außenkameras, die gehen gar nicht.
Das ist irgendwie komisch. Also vielleicht mal, um nochmal weiter auszuholen, ich habe das Spiel schon mal ganz vor Ewigkeiten auf irgendeinem Event gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ist das scheiße. Also das war wirklich richtig schlecht. Und also das sah grafisch schlecht aus, das Fahrgefühl war Katastrophe. Und habe ich mir gedacht, okay, also das Spiel braucht kein Mensch. Und ich bin jetzt sehr froh, dass es nicht so geworden ist. Ich vermute, dass das eine ganz, ganz frühe Vor-Alpha-Version war, die sie da irgendwie gezeigt haben. Und da war ich echt enttäuscht. Auch weil es gab da nur die Außenperspektive. Die anderen waren da noch irgendwie gesperrt, weil es war auch jetzt so eher nur so eine Demo, wo man halt irgendwie nur eine Etappe von einer Strecke fahren konnte. Und da konnte man auch nichts einstellen, sondern es war einfach nur so, drücke Start und dann geht's halt los. Und die Außenansicht finde ich bei dem Spiel auch echt wirklich nicht gelungen, weil das sieht einfach aus, als ob die Autos über die Strecke schweben.
Genau. Absolut, genau. Ja. Da, als hätten sie gar kein Gewicht. Und das Verrückte ist aber, das stimmt überhaupt nicht. Das Spiel hat eine relativ gute Fahrphysik und die Autos haben auch Gewicht. Und du merkst, dass das funktioniert, wenn du dann in der Motorhaubenkamera bist oder halt ganz ohne, geht auch, und am Lenkrad dabei bist, dann fühlt sich das richtig gut an. Das ist ein gutes Fahrgefühl, das dieses Spiel hat. Und am Anfang, als ich da mit dem Gamepad dann noch rumgemacht habe und in der Außenperspektive oder mal ins Cockpit gegangen bin, fand ich das absolut grausig. Mhm.
Ja, bei mir ist es halt so, ich fahre meistens sowieso in dieser Stoßstangenansicht oder in der knapp über der Motorhaube. Ja, deswegen war das für mich jetzt keine große Umstellung oder Eingewöhnung. Ich habe das automatisch gleich eingestellt und dann habe ich aber tatsächlich einfach aus Interesse gesagt, hey, stelle ich aber doch nochmal in diese Außenansicht um, weil die fand es ja damals überhaupt nicht gut. Vielleicht haben sie die verbessert und siehe da, nein, die war genauso schlimm wie am Anfang.
Und das Einzige, was in der Außenperspektive toll ist, sind die Motoren-Sounds, die man da dann schon besser hören kann. Da klingen die Autos nämlich so genial.
Ja, ich finde aber manchmal könnte dieses Sprotzeln oder dieser explodierende Auspuff, wie du das genannt hast, das könnte noch ein bisschen krasser sein für meinen
Geschmack. Dann probier mal den Mini aus, den man sich ausleihen darf. Unbedingt. Okay. Da ist es nämlich übertrieben und viel zu viel. Also wirklich Wahnsinn, wie sie da, das hat definitiv nicht ein Typ gemacht oder so. Da müssen so viele Leute dran gearbeitet haben, dass es so unterschiedlich, die Qualität der Sounds, echt irre.
Ja, wahrscheinlich haben sie halt einfach verschiedene Gruppen an verschiedene Automodelle gesetzt und so. Und natürlich ist es vielleicht auch einfach realistischer, aber ich will natürlich auch so ein bisschen Übertreibung haben, weil wenn man halt in so einem Rennspiel, dann will man halt auch, dass alles irgendwie satt klingt und dass es alles richtig knallt und sprotzelt und das gehört halt dazu bei so einem Rallye-Spiel. Da kann es durchaus mal, sagen wir mal, 120% Sound sein und dann halt nicht die realistischen
100%. Dann ist der Mini genau richtig für dich. Und man hört es, wenn man dann halt nicht in der Außenperspektive spielt, wie wir beide zum Beispiel, sieht man es in den auch relativ hübsch gestalteten Replays.
Das stimmt, da sieht man dann auch, wie es hinten halt diese kleinen Flammen dann gibt und so. Was ich aber zum Fahrgefühl noch sagen wollte, ich finde tatsächlich auch, dass es wirklich gut gelungen ist, wie jede Unterfläche, also jeder Untergrund, jeder Straßenbelag sich komplett anders anfühlt. Also Asphalt merkst du, ey, da wirst du total schnell, hast guten Grip, da kommst du gut um die Kurven, aber natürlich hohe Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn du da einmal zu spät auf der Bremse stehst, dann ist halt alles vorbei. Schotter merkst du halt, hey, kommst du überhaupt nicht von der Stelle am Anfang, weil es echt lange dauert, bis du beschleunigst und kannst natürlich dann viel mehr driften. Matsch ist wieder ganz anders und das Einzige, was mir hier nicht so gefällt, ist Schnee, was normalerweise meine Lieblingsdisziplin bei Rallye-Spielen ist, weil du da im Prinzip ja mit dem Auto permanent quer stehst. Also im Grunde eigentlich nur quer driftest und immer nur per Lenkbewegung das Heck rumschleuderst, um dann wieder in die nächste Kurve zu fahren. Und was ich hier so blöd fand war, das liegt aber eher am Streckendesign, eigentlich nicht am Untergrund, die Bahn ist hier so schmal und die hat leider so komische, knallharte Eisränder, dass man sich halt fühlt, als ob man in so einer Bobbahn fahren würde.
Ja, ist allerdings sehr realistisch. Wenn du in Wirklichkeit in eine dieser Schneedinger reinballerst, dann wird dein Auto auch Stopp machen und nicht da so durchfegen, wie das in der Vergangenheit in Computerspielen oft der Fall war.
Ja, aber ich kann mich so an die Colin McRae Schneestrecken erinnern. Die waren halt auch einfach breiter. Also da war das
ja viel breiter. Alles in diesem Spiel ist extrem knapp bemessen, was die Dimensionen angeht.
Ja, aber das sorgt halt, ich mag jetzt nicht einzuschätzen, was da irgendwie realistischer ist, aber ich kann halt nur sagen, dass mir in Colin McRae sowieso, aber jetzt auch in Dirt einfach der Schnee mehr Spaß gemacht hat, weil ich da halt einfach permanent im Drift quer auf der Strecke stand und es geht in dem Spiel nicht, weil du, sobald du quer stehst, knallst du entweder mit dem Heck oder vorne mit der Front an irgendeinen Schnee-Eis- Mau, es ist halt so eine hüfthohe Schneegrenze im Prinzip und die sorgt dafür, dass du dann meistens irgendwie rumschleuderst oder Tempo verlierst und deswegen hat mir eigentlich Schnee, obwohl das sonst immer meine absolute Rallye-Lieblingsdisziplin ist, in dem Spiel komischerweise überhaupt nicht gefallen.
Also ich fand's okay, aber du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, dass es nicht so ist wie in den Codemasters Rallye-Spielen, komplett unterschiedlich und halt sehr eng ist und dadurch das nicht möglich ist. Ich fand's trotzdem okay, aber ja, dieses Gefühl, das hat man hier so gar nicht. Man ballert da in die Seite rein und überschlägt sich dann meist und dann muss man zurückspulen, denn das ist ein Feature, was dieses Spiel dann auch wieder bietet. Man kann, ich weiß nicht, ob man das noch höher einstellen kann, 9-mal standardmäßig zurückspulen und das hat einen kleinen Kniff. Das ist nämlich nicht so wie in den Dirt-Spielen, dass man das so oft machen kann, wie man will oder so, sondern man aktiviert das einmal und dann hat das Ganze einen 10-sekündigen Cooldown. Das heißt, wenn man es das zweite Mal dann nicht schafft, dann ist man wirklich gelackmeiert. Und dann muss man gucken, dass man sich anderweitig wieder auf die Strecke zurücksetzt. Es gibt auch so einen Reset-Button und da wird man auch nicht bestraft, wenn man den benutzt. Das bedeutet gerade bei Pikes Peak, wenn man mal ganz oben angekommen ist und dann mit 200 Sachen vom Berg springt, dann wird nur ausgeblendet, man kriegt gar kein Penalty und man kommt fast genauso schnell um die Kurve, wenn man dann einfach wieder Gas gibt normal, als wenn man auf 20 km/h runtergebremst hätte für die Haarnadelkurve. Das ist ein bisschen blöd.
Gibt's da keinen irgendwie Zeitstrafe?
Gar nichts. Nein, du kannst da voll rüberballern, dein Auto ist nicht kaputt gegangen oder irgendwas, dein Auto ist im besten Zustand und du kannst einfach wieder Gas geben.
Okay, ja klar, das ist dann irgendwie blöd, weil es dann überhaupt keine Strafe dafür gibt.
Richtig. Also mindestens eine Sekundenstrafe oder so könnten sie nachpatchen.
Ja, oder halt einfach irgendwie so ein, du kannst dann für, weiß ich nicht, die nächsten 10 Sekunden nicht voll Gas geben, bist dann nur bei 75% oder sowas, einfach damit du automatisch so ein bisschen gebremst wirst.
Ja, das ist ja bei Dirt Rally so toll, dass man da quasi simulierten Schaden kriegt und dann zwar hingesetzt wird, aber halt gesagt wird, da, aber dein Auto ist jetzt so im genau. Eimer.
Geht halt gar nichts mehr, ja. Was ich zur Grafik noch sagen wollte, ich fand die jetzt okay, aber eher so, ich fand die war schon unteres Mittelmaß, also die war jetzt nicht irgendwie negativ gestört, aber ich fand jetzt auch nicht, dass ich gesagt hätte, wow, ist das aber optisch echt eindrucksvoll.
Ein paar Autos und Spiegeleffekte sind ganz nett. Manchmal finde ich auch ganz schön, wie die Sonne durch die Bäume kommt und es gibt auch viele Bäume in diesem Spiel. Das fand ich ganz schön, aber insgesamt gebe ich dir recht, ist die Engine im Endeffekt eine Katastrophe. Das merkt man gerade dann, wenn man anfängt, damit rumzutinkern am PC. Auf der PlayStation läuft sie ja relativ rund mit 30 Bildern.
Aber auch nur mit dem Patch. Also ich hatte am Anfang hat's echt krass geruckelt und hatte immer wieder so Einfrier-Sachen. Und dann kam der erste Patch, der das dann irgendwie auf Version 1.1 gebracht hat. Und damit ist es dann deutlich besser geworden. Und dann konnte ich es auch deutlich flüssiger spielen. Und dann ist mir zumindest nichts Krasses mehr aufgefallen, dass ich diese wirklich so, dass das Bild irgendwie für eine Sekunde eingefroren war oder so.
Mhm. Also das hast du am PC immer noch. Und da, ich weiß gar nicht, ob da der Patch erschienen ist oder nicht. Ich würde mal sagen, nein. Der Versionsupdater am Anfang sagt auch noch, es sei Version 1.00 am PC. Und die Entwickler haben jetzt nicht gerade den besten Track Record, was angeht Patches und auf die Community hören am PC. Von daher ist das echt eine traurige Geschichte, weil das Spiel am PC theoretisch so extrem gut sein könnte. Da fehlt jetzt nicht so ultra viel, um das richtig, richtig gut zu machen. Aber ich weiß nicht, ob die Entwickler da den nötigen Support reinstecken werden, um da zum Beispiel diese V-Sync-Geschichte zu fixen und auch viele andere Sachen, die da eigentlich gepatcht werden müssen. Also Soundaussetzer hat das Spiel auch ganz grandiose. Da machst du einen riesen Überschlag und hörst nicht einmal dein Auto irgendwo am Asphalt kratzen oder sonst was. Das hat sogar die PlayStation-Version auch manchmal, dass einfach kein Sound kommt, obwohl da definitiv einer sein müsste. Ja. Auch die Soundabmischung ist merkwürdig. Da kommt die Musik dann nur aus den Surround-Lautsprechern und all solche Geschichten. Technisch ist das Ding, würde ich fast sagen, Early Access Status von Dirt Rally von vor einem halben Jahr.
Nee, da war Dirt Rally schon im Early Access besser, das muss man halt auch einfach sagen.
Okay, danke. Du drehst es jetzt um, aber. Okay.
Nee. Weil. Also jetzt muss ich halt natürlich auch mal hier eine Knowledge-Bomb droppen. Ich kenne mich ja auch aus mit krassen PC-Zeugs. Bump-Mapping ist doch so dieses, wenn Oberflächen dreidimensional aussehen oder sowas, oder?
Von 2003, ja, genau. Jetzt Tessellation.
Ach so, okay. Weil das finde ich halt auch, die Strecke ist halt einfach eine glatte Fläche hier. Also da hast du halt in Dirt, siehst du richtig, wenn das Schlamm ist, da sind richtig tiefe Furchen drin. Und das schaut viel, viel plastischer aus. Und hier ist es einfach eine flache Fläche und das fällt halt noch mehr auf, wenn du dann diese Autos da drüber fahren siehst, die einfach nur so drüber schweben und im Hintergrund hast du so ein paar Wölkchen, die so komische, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn da so flache Grafikelemente durch die Luft fliegen, so, das habe ich doch schon seit irgendwie Doom nicht mehr gesehen auf PC. Also
auch mit Transparenzen hat die Engine ein riesiges Problem, du siehst halt so um die Bäume herum immer noch so eine halbtransparente Linie, als hätten die alle so eine Outline.
Ja.
Das ist alles nicht so schön. Es ist aber nicht entscheidend für den Spielspaß. Aber man muss natürlich durchaus erwähnen, dass das Spiel wirklich nicht besonders hübsch ist. Es hat aber seine hübschen Elemente, auch für dieses Jahr noch. Das will ich nochmal erwähnen. Das ist, ein paar Sachen sind echt ganz hübsch anzusehen, aber das meiste ist alt, veralteter Kram.
Ja,
es sieht trotzdem besser aus als Richard Burns Rally. Das wird ja auch heute noch gespielt.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also ich finde halt, dadurch, dass ich in der Frontperspektive spiele, fällt mir das nicht auf. Aber sobald man halt umschaltet auf die Außenansicht und dann sieht, wie dieses Auto über die Strecke schwebt und im Hintergrund diese komischen Grafikelemente so durch die Luft fliegen, sei es entweder weißer Staub, wenn du auf Asphalt bremst und die Reifen halt einfach qualmen, oder du halt hinten so Matsch wegfliegen haben sollst. Und das sieht halt einfach nicht aus wie Matsch, der wegfliegt, sondern das sieht halt aus wie irgendwie so, als ob sie 1991 versucht haben, irgendwie Matsch zu simulieren mit irgendwelchen Pixeln. Ja, also
absolut veraltet. Ne? Kann ich nicht viel gegen sagen.
Ja. Einen massiven Kritikpunkt habe ich noch, und zwar, ich weiß nicht, ob das auf dem PC vielleicht anders ist, aber auf der Konsole gibt es sage und schreibe 3 DLC-Pakete schon zum Launch, jeweils 7,99 €, und die haben jeweils nur ein so ein Sonderauto für ein Hillclimb-Event drin.
Ja, und sollte man nicht kaufen, ne?
Also, ja, also das ist wirklich, weißt du, wenn es ein Day-One-DLC gibt und es wäre jetzt ein Paket gewesen, wofür dass du dann 3 zusätzliche Autos bekommst und es kostet 8 €, dann finde ich es schon kritikwürdig, aber ja. Mein Gott, aber wirklich 3 Pakete, 8 € rauszuhauen, die jeweils ein Auto haben und die gibt's alle schon am ersten Tag zur Veröffentlichung, da muss ich sagen,
dumm.
Nee, sorry,
das ist Frechheit. Dumm. Das ist einfach nur extrem dumm, ja. Von den Entwicklern. Oder wer auch immer das entschieden hat, war es hier der Publisher, keine Ahnung.
Gehe ich von aus, aber also das ist wirklich einfach eine Frechheit, weil das ist, also ich soll 8 € bezahlen, um ein Auto zu bekommen. Also ja, vielen Dank auch.
Das Schöne ist, aber man braucht es überhaupt nicht. Das Spiel hat jetzt definitiv nicht zu wenige Autos. Ich weiß nicht, welche das sind, die da angeboten werden, aber ich habe jetzt gar keinen Bedarf nach mehr Autos in diesem Spiel.
Also es sind diese Hillclimb-Sonderwagen, ja. Und die braucht man halt eigentlich nicht, weil man schon im normalen Spiel hat man irgendwie 4 oder 5 so Hillclimb-Autos, also vom Red Bull Peugeot von Loeb bis runter zum irgendwie, es gibt so ein Audi Hillclimb und dann gibt's noch irgendwie 2, 3 Japaner, also man hatte eigentlich genug Auswahl. Aber natürlich sagt man sich halt schon, ja klar, aber die Autos wurden halt fürs Spiel programmiert, die sind fertig, die sind ja, also da können jetzt auch die Entwickler oder der Publisher sich nicht mal rausreden mit, die waren halt noch nicht fertig zum Release und deswegen hauen wir die jetzt nachher raus. Und so, natürlich waren die zum Release fertig, weil die sind ja schon da zum Release. Ja da, also, ja. Deswegen, man vermisst die nicht, aber trotzdem finde ich dieses Gebaren dann trotzdem.
Nee, gut, dass du sagst. Also ich hab gesehen, dass was da ist, ich habe mich dann nicht näher damit beschäftigt, ich finde DLC immer so blöd. Und wenn er dann am Anfang da ist, ist es umso ärgerlicher.
Ja. Ja. Also wie gesagt, vom Umfang her muss ich tatsächlich sagen, fast mit eins der besten. Also dieses
besser als Dirt Rally insgesamt vom Umfang.
Eigentlich schon, sagen. Ja, weil ja. Dirt Rally hat einfach
hat weniger Strecken,
hat weniger Autos, aber trumpft halt einfach grafisch und mit Fahrgefühl auf. Also da ist es wirklich unerreicht. Da schafft's auch weder WRC noch jetzt hier Loeb Rally ran. Ich finde halt, wenn man jetzt mal so diese Dreiergruppe anschaut, dann ist es halt schwer, weil man eigentlich sagen müsste, also am liebsten wäre mir halt das Spiel mit dem Fahrgefühl und der Grafik von Dirt mit dem Umfang von Loeb.
Mhm, da würde ich dir zustimmen. Mit einem kleinen Detail noch, tatsächlich ist das Fahrgefühl mit Force Feedback mit dem Lenkrad bei Loeb jetzt nicht besser als bei Dirt Rally, sondern in einer Sache noch ja nuancierter, was du schon angesprochen hast, die Unterschiede bei den Belagen, bei den Straßenbelägen, die spürt man im Force Feedback bei Rally Evo ganz hervorragend. Also da hast du ein ganz anderes Reifengefühl, wenn du zum Beispiel auf Schotter bist, dann merkst du das und wenn dein Reifen da zum Beispiel platzt oder wann eins aufkommt, merkst du im Lenkrad, ganz grandios. Und das hat Dirt Rally, das habe ich gerade eben nochmal gecheckt, hat das in der Form nicht beziehungsweise weniger ausgeprägt. Da finde ich das Force Feedback sowieso, also wenn man zwischen den Spielen hin und her wechselt, ist das eine riesige Umgewöhnung, sind unglaublich anders, aber beide gut auf ihre Art und Weise. Insgesamt ist Dirt Rally besser, da hast du recht.
Okay, ich möchte nochmal Logitech grüßen an der Stelle. schwieriges Thema. Glaubst du denn, dass Rallye, das ja schon tatsächlich, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, eine Nische ist, dass so eine Nische tatsächlich 3 Spiele tragen kann oder kannibalisieren die sich jetzt alle gegenseitig?
Ich weiß jetzt nicht, wie sich WRC verkauft hat. Das Spiel war ja deutlich schlechter oder ist das mit Abstand deutlich schlechteste von denen, die wir jetzt besprochen haben. Das würde ich ja fast rausnehmen und dann, ja gut. Die haben halt versucht, mit der Lizenz noch Leute rauszukriegen, dann war die Saison eh nicht so super spannend, oder?
Schwierig. Nee, aber ich meine, es geht ja auch nicht darum, welches Spiel das Beste ist, sondern es geht einfach nur darum, die Leute, die sich für Rallye-Spiele interessieren, gehen in den Laden und sehen 3 Spiele und dann sagen sich, okay, das eine hat die Lizenz, das andere hat den bekannten Fahrer und Dirt kenne ich, weil das die besten Rallye-Spiele überhaupt sind. Kaufe ich mir da 3 Stück oder kaufe ich mir da halt 1 davon?
Also als absoluter Rallye-Fan sollte man sich meiner Meinung nach, weil ich jetzt mit beiden sehr zufrieden bin und auch beide exzessiv gespielt habe, für zwei reicht es auf jeden Fall. Ich finde es sogar blöd, wenn wir jetzt immer nur Dirt Rally spielen würden. Ich finde es auch doof, dass im Internet gerade alle immer nur sagen, ich spiele Dirt Rally. Ich will nicht den Rest meines Lebens immer nur Dirt Rally spielen. Das ist ein super Spiel. Soll mich keiner falsch verstehen. Aber das hier zeigt zum Beispiel ganz toll auf, dass es auch noch alternative Wege und Ansatzpunkte gibt, die Dirt Rally zum Beispiel nicht verfolgt, die auch interessant sind. Und da ist das schon spannend, dass das jetzt so eine technische Halbkatastrophe oder Vollkatastrophe auf dem PC geworden ist, ist halt scheiße, um es mal direkt zu sagen. Aber ja, für zwei Spiele ist immer Platz in jedem Genre. Ich finde, das ist auch gerade wichtig und gut, dass es da Konkurrenz gibt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass dadurch, dass die jetzt alle so nah beieinander rausgekommen sind, zeigt ja eigentlich, dass sie sich schon gegenseitig auf dem Radar hatten.
Ja, also meine Befürchtung, natürlich Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist immer besser, wenn es mehrere Spiele in einem Genre gibt und man da einfach eine Auswahl hat. Aber ich denke jetzt mal aus Publisher-Sicht, und als Publisher schaut man sich dann halt die Verkäufe an und sagt, ja gut, hat sich jetzt nicht so mega prall verkauft, für die Stückzahl lohnt sich das nicht. Und dann gibt's halt nächstes Jahr kein WRC mehr und kein Löb 2. Und
das ist ja eh so eine Sache. Ich weiß nicht, ob der Löb jetzt noch mal eins machen will, ob es dann irgendwie Löb 2 geben soll. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, die würden die WRC-Lizenz zurückgeben.
Löber.
Und dann Löber, genau.
Am Löben.
Ich bin Löber.
Ja, ja.
Die würden die WRC-Lizenz wiederkriegen, aufstocken bei der Qualitätssicherung und ein paar PC-Entwickler noch einstellen. Und dann sollen die mal ein WRC 6 machen, was Dirt Rally dann richtig Konkurrenz macht. Das fände ich am besten.
Ich weiß nicht, wie lange diese Lizenzdeals gehen. Also ob das dann tatsächlich nach einem Jahr wieder neu vergeben werden kann oder ob es halt einfach jetzt für längere Zeit an, ich glaube, Big Ben Interactive oder so, sind die Lizenzinhaber. Obwohl, nee, die Lizenz hat Big Ben und die haben die einfach jetzt neu vergeben an einen anderen Entwickler.
Ja, genau.
Also theoretisch
die
das eigentlich wieder zurückgeben.
Ja, stimmt.
Ja gut, also wie gesagt, am liebsten wäre es mir tatsächlich, die würden sich alle zusammentun und ein großes Rallye-Paket schnüren. Mit offizieller Lizenz, mit schönem Karriere-Lebenslauf-Modus von Sebastian Löb. Und
obwohl ich mich frage, ob der jetzt nochmal funktioniert, wenn du den kannst ja nicht nochmal genau gleich machen, das wird ja dann auch öde.
Ja, man könnte noch ein bisschen mehr rausholen, finde ich. Also immer
es gibt
nur
ja auch so einen Team-Modus, man macht ja, also da gibt's ja durchaus die Option, sein eigenes Team zu benennen und das auch ein bisschen groß zu ziehen, das könnte man ja wieder ausbauen, das haben ja Rennspiele in der Vergangenheit auch schon gemacht von Codemasters, die Formel-1-Rennspiele. Das könnte man mal in gut machen.
Das stimmt, ja. Ist übrigens ganz sehr witzig, man kann da sogar sein eigenes echtes Kennzeichen angeben am Anfang,
ja.
Und dann hat man im Auto in der Außenansicht, die man natürlich nicht anschauen will, aber theoretisch könnte man da sein eigenes Kennzeichen sehen. Ja, das stimmt. Ja.
Auch eigene Farben und Designs. Hatte ich so in dem Rennspiel auch, in dem Rallye-Spiel auch noch nicht. In der
ja, Form. Aber sagen wir mal im begrenzten Umfang. Also du kannst jetzt
ja,
nicht komplett
so ein paar
festlegen, sondern
so. Aber schon das eigene Farbschema für das eigene Team, das ist schon ganz nett.
Ja, das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, ich meine, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zu einem Teil, den wir eigentlich schon abgehandelt haben, aber warum gibt es diesen komischen Test-Drive-Modus im Menü, so, wo man dann auf so einer...
Um das Auto auszuprobieren, was du aus der Garage gerade genommen hast. Das ist quasi so ein Quick-Ding. Und du kannst alle Untergründe ausprobieren und dein Auto auf Höchstgeschwindigkeit bringen. Das ist halt ein Testkurs, wo du alle Sachen einmal ausprobieren kannst. Das fand ich auch ganz, ganz nett umgesetzt, ehrlich
okay,
gesagt.
Ich habe das kein einziges Mal benutzt, außer im Tutorial, wo man es halt mal machen muss.
Lohnt sich da reinzugehen. Man bekommt sogar angeboten, dynamisch, wenn du dann auf dieser Teststrecke auf in den Staubpart kommst, wo dann halt der ganze Sand liegt, sagen sie, ja, willst du kurz hier einen Testlauf machen? Und drückst eine Taste und dann machst du kurz einen Zeitrun, den kannst du dann vergleichen. Ganz gut. Ah, da fällt mir ein, ganz doof ist von Milestone auch die Anbindung an die Cloud und was dein Savegame und alles angeht. Ich weiß nicht, ob das auf der PlayStation auch ein Problem ist, aber am PC funktioniert das Cloud-Sync nicht über Steam. Das heißt, wenn du auf mehreren PCs spielst, hast du deinen Spielstand immer nicht, den musst du manuell hin und her dödeln. Dann verbindet sich das immer mit den Milestone-Servern für Uploads von deinen Zeiten. Das ist alles auch ganz schrecklich und nicht gut umgesetzt.
Also ich habe das jetzt auf dem PC nicht, auf der PS4 nicht dem Härtetest unterzogen, aber da ist ja das ganze Upload von Savegames und so ist ja eh übers PSN geregelt. Da hat ja das Spiel selber gar nichts mit zu tun, sondern das Spiel legt halt sein Savegame in dem Savegame-Ordner der PS4 ab und dann wird er halt im Hintergrund, wenn du PS Plus hast, einfach automatisch irgendwann synchronisiert.
Ja, genau.
Deswegen glaube ich nicht, dass es da groß Probleme gibt. Und ich hatte jetzt auch kein Problem mit den Zeiten oder so. Also wenn ich da irgendwie gefahren bin, dann habe ich da jetzt nicht gemerkt, dass es da irgendwelche Probleme gibt, irgendwelche Zeiten zu synchronisieren.
Das ist ja gut. Ja, aber vielleicht noch abschließend nochmal, weil das sehr wichtig ist, wenn man sich jetzt vielleicht schon die PC-Version gekauft hat und diesen Podcast hört und sagt, die müssen doch unbedingt sagen, wie scheiße das läuft und so. Das stimmt alles. Aber ganz wichtig, die Bildrate VSync auf halbiert, halb stellen. Wenn man das auf ganz macht, das Spiel läuft so dermaßen scheiße und nutzt auch Multicore-Prozessoren so schlecht aus, dass es selbst auf High-End-PCs mit einer 980 Ti, einer sehr, sehr modernen Grafikkarte, nicht möglich ist, das stabil auf 60 oder mehr Bildern pro Sekunde zu halten. Das ist so überall mit der Framerate, mal bei 30, dann wieder bei 120. Dadurch kommen diese ganzen Mikro-Stotterer und alles zusammen und deswegen läuft das nur mit einer mit V-Sync oder sehr gut auch mit FreeSync übrigens, wenn man so einen Monitor hat, einen modernen Monitor mit G-Sync oder FreeSync, da läuft das Ganze dann ein bisschen besser. Das ist auch, muss man anschalten, ansonsten kann man das Spiel nicht spielen und deswegen sind ja auch sehr viele erboste Kommentare im Steam und auch auf Metacritic in den User-Reviews schon von absolut unspielbar direkt zurückgegeben und die Leute haben halt nur nicht gewusst, dass man es zumindest auf die gleiche Qualität, was die Framerate angeht, wie die Konsolenversion bringen kann und dann macht es auch Spaß. Ist nicht optimal, man will ja mehr, man will auf dem PC eigentlich 144 Bilder pro Sekunde und ich weiß auch nicht, warum das nicht möglich sein sollte mit dieser Grafik-Engine.
Und man will aber halt nicht 8 Stunden basteln, bevor man dann die
optimale Einstellung hat. Ja, absolut, absolut. Ja. Gut, das habe ich jetzt ja für alle gemacht.
Du hast dich geopfert, damit anderen Leuten das hoffentlich erspart bleibt.
So ist es, ich war nicht schnell genug für den Release, aber zumindest eine Woche später.
Okay, er ist ja auch Service-Charakter und sowas, ne? Service-Journalismus und so.
So ist es, der macht am meisten Spaß, wenn man das Gefühl hat, man hat die Menschheit vorangebracht.
Ja, gut, alles klar. Dann dir vielen Dank. Wir schicken alle Leute rüber zum, wie heißt der, Gaming Bros?
Epic Tech Bros auf YouTube.
Epic Tech Bros. Und da gibt's dann auch nochmal, machst du da richtig Tutorial, was man wie einstellen muss?
Ja, das auf jeden Fall ist enthalten. Was auch enthalten ist, sind halt diese PC Master Race Reality Checks, ob das alles funktioniert. Dann VR-Tutorials, wie man zum Beispiel Elite Dangerous auch jetzt schon mit dem Oculus DK2 aufsetzt, also von Tutorial, wie du schon sagst, Service-Charakter, alles, was keiner machen will, machen wir dann hier doch, weil wir die Hardware hier haben.
Wunderbar. Also wen das nicht überzeugt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Da schicken wir jetzt alle hin. Und ja, dir vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns an spätestens im April. Ja, im April.
Ja, spätestens zur Konsolenversion
von Dirt Rally. Zur Konsolenversion von Dirt Rally nochmal wieder.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, und allen einen schönen Start in den Tag.
Dir auch. Ciao.
Ciao.